herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kirchhoner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kirchhonergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Auch ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns, wie schon angekündigt, heute auch wieder mit dem großen Thema Gaben beschäftigen. Wir haben ja in den Hauskreisen dieses Buch von Johannes Reimer, für alle, die das noch nicht wissen, Aufbruch in die Zukunft, wo wir die einzelnen Gaben beleuchten wollen. Und ich habe überlegt, was kann ich denn ergänzend dazu predigen? Und dann habe ich gedacht, ich könnte mal über Menschen in der Bibel predigen, die auch mit verschiedenen Gaben umgegangen sind. Und da sind mir zwei ganz besondere Menschen eingefallen, zwei mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Wie gesagt, zwei Jünger, mit denen wollen wir heute uns beschäftigen. Und diese beiden, also nicht heute zwei Jünger, sondern heute ein oder den nächsten Predigt von mir dann der nächste. Und diese beiden Jünger, die gehören zu dem inneren Kreis der Jünger. Das sind zwei Brüderpaare, Petrus und Andreas und Johannes und Jakobus. Und heute beschäftigen wir uns, nein, ausnahmsweise mal nicht mit Petrus, sondern mit dem eher unbekannten Andreas. Und wir wollen mal auf den schauen. Vielleicht startest du noch die Präsentation. Zwei ganz normale Menschen, so habe ich die Predigt überschrieben. Andreas, der Apostel der kleinen Dinge, und dann das nächste Mal, wenn ich predige, Johannes, der Apostel der Liebe. Und heute, wie gesagt, Andreas. Alle diese vier Jünger, die gehörten eben zum innersten Jüngerkreis. Das lag daran, dass diese Jünger schon, bevor sie mit Jesus unterwegs waren, ja, eine Gruppe waren, die mit gemeinsam unterwegs waren, die waren wahrscheinlich gemeinsam fischen und sie waren auch gemeinsam bei Johannes, wie der gepredigt hat, wurden auch seine Jünger, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie Jesus begegneten. Und diese vier waren deswegen auch in dem Kreise der Jünger so eine Einheit und bildeten den inneren Kreis. So nahmen sie Jesus zum Beispiel immer auch mal wieder mit zu besonderen Situationen, ich denke da an die Verklärung, da waren auch nur die vier dabei. Und diese vier, die waren in diesem Führungskreis, aber das wollten sie auch. Sie strebten danach sogar teilweise, was nicht so positiv ist, wer der Größte unter ihnen ist. Das können wir nachlesen in Markus 10, 35 bis 37. Da heißt es, da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Also das waren eifrige Jünger. Und nicht umsonst wurden die Söhne des Zebedäus auch Donnersöhne genannt. Und Petrus, wir kennen ihn, der Sprecher der Jünger und auch letztlich der Sprecher der Vieren, ragt natürlich auch immer wieder heraus, indem, dass er schnell im Reden ist, dass er so eher eine dominante Rolle hat und oft auch im Vordergrund war. Andreas, von dem kennen wir eben nicht viel. Er war ganz anders. Zwei Fragen an euch. Was denkt ihr, wie oft wird denn in der Lutherbibel Petrus namentlich erwähnt? Was schätzt ihr mal? Einfach mal eine Zahl in den Raum werfen. Man kann nur falsch liegen, außer jemand hat eine Konkordanz im Kopf. 132. Gar nicht schlecht. Ein bisschen mehr sogar noch. Was weitere Schätzungen? 200, da sind wir wieder ein bisschen weniger. Da treffen wir uns bei 164. So oft wird Petrus im Neuen Testament genannt. Und Andreas, eben eigentlich eher einer, der zurückhaltend war, im Schatten seines Bruders. Was denkt ihr, wie oft wird er genannt? 25, eine gute Schätzung, aber zu hoch. 15, 10, bei 10 ist diesmal, du erst mal dran machst. 9 Mal wird Andreas in der Bibel genannt. Von den 9 Mal sind allein 2 irgendwelche Erläuterungen, die über Andreas Aussagen machen, aus welcher Stadt er kommt oder dass Jesus einmal in das Haus der beiden Brüder eingeht. Also nicht sehr aussagekräftig. Dann haben wir auch noch die Situation, dass die Berufung von Andreas und Petrus in 2 Evangelien beschrieben wird, sodass eigentlich am Ende wir nur 5 aussagekräftige Stellen haben über Andreas. Aber das Tolle an diesen Aussagen, Andreas hat bei Jesus eigentlich fast alles richtig gemacht. Gerade im Vergleich mit den anderen Jüngern, zum Beispiel aus dem inneren Kreis. Wir wissen ja, Petrus, der immer vorwärts geht, der ist manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen. Aber über Andreas lesen wir eigentlich nur Positives. Natürlich hat er auch Fehler gemacht. Da, wo von den Fehlern der aller Jüngern die Rede ist, von der ganzen Jüngertruppe, da war natürlich Andreas auch dabei und ist auch weggelaufen oder so. Aber da, wo er erwähnt wird, da ist es durchaus positiv. Andreas war also ein durchaus zurückhaltender Jünger und stand nicht so im Vordergrund. Und jetzt die Frage, bevor wir dann loslegen richtig, was bist du für ein Mensch? Bist du vielleicht ehrgeizig, so wie die Donnersöhne von Zebedeus, vorwärtsgehend, hinauseilend oder vorlaut wie Petrus, einer, der gerne schnell und deutlich spricht und auch mal die Sachen auf den Punkt bringt, oder eben vielleicht so wie Andreas? Heute wollen wir uns eben in Andreas hineinversetzen und wollen uns einmal eben mit dem unscheinbaren Andreas beschäftigen, weil ich glaube, dass wir nämlich in der Gemeinde ganz viele Andreas haben. Immer wenn er in den Vordergrund tritt, wird seine Fähigkeit deutlich, den enormen Wert kleiner, unscheinbarer Dinge zu erkennen. Und deswegen mein erster Gedanke, Andreas erkannte den Wert des Einzelnen. Wie schon gesagt, Petrus, Andreas waren 2 sehr unterschiedliche, der eine dominant, der andere in dem Schatten. Und das löst manchmal bei Geschwistern, bei Brüdern Rivalität aus. Manchmal löst das ein Groll aufeinander auf, eine Entfremdung. Manchmal können sich solche Brüderpaare, wo der eine so dominant und der andere eher zurückhaltend ist, gar nicht wirklich schmecken. Vielleicht kennt ihr solche Gefühle ja auch beim Bruder, bei der Schwester. Und Andreas scheinbar nicht. Er war da anders. Denn er war es, der zuerst Jesus kennengelernt hat. Er ist der erste Jünger. Er ist derjenige, der Jesus zuerst nachfolgt. Und er hat sich entschieden, obwohl er seinen Bruder, den er liebte, obwohl er immer im Hintertreffen stand, dass er ihn trotzdem zu Jesus bringen möchte. Obwohl er wusste, dass wenn Petrus vielleicht auch ein Jünger von Jesus wird, er auch wieder nur die zweite Geige spielen wird. Aber das war Andreas egal, denn er erkannte den Wert des Einzelnen. Er erkannte, dass es wichtig ist, dass die Menschen gerettet werden. Sein ganzes Leben hatte er bisher im Schatten verbracht und hat scheinbar diese Rolle für sich akzeptiert. Und wie diese Situation war, die können wir nachlesen im 1. Johannes 1, Verse 35 und folgende. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und 2 seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die 2 Jünger hörten ihn, redeten und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Und sie kamen und sahen und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den 2, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Und als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Das finde ich schon eine gewaltige Geschichte. Schon in der ersten Begegnung wird Petrus da so hochgehoben. Jesus sieht den Wert von ihm und Andreas, ja, er hat ihn halt hingebracht. Zwei unterschiedliche Menschen, die aber auch ganz unterschiedlich vorwärts gegangen sind. Beide haben ein Herz dafür, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Beide dienen ihnen mit den unterschiedlichsten Gaben. Die einen, auch beide evangelistisch letztlich, aber der eine eben etwas zurückhaltender, der andere ganz forsch. Andreas tritt scheinbar unscheinbar auf und geht mit Menschen eine Beziehung ein. Er berichtet den Menschen von Jesus und bringt den Einzelnen zu ihm. Heute würden wir vielleicht sagen, das war ein Mensch, der lebt so nach dem Stichwort Beziehungsevangelisation. Und diese Art ist klasse. Diese Art ist super, denn wenn man sich Zeugnisse anhört von Menschen, die sich bekehrt haben, dann waren da meistens Menschen mit im Spiel. Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde oder eben Bekannte, Verwandte, durch die Menschen das erste Mal Kontakt bekommen haben zu Jesus. Und Petrus, er ist ja da ganz anders. Er tritt vor einer ganzen Menschenmenge auf. Er reicht durch Gottes Geist auf einen Schlag 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt werden. Und solche Menschen, die gibt es auch heute noch. Menschen, die vor einer Gruppe stehen und wo Menschen sich für Jesus entscheiden. Vielleicht nicht 3000 aufs Mal, aber trotzdem so Leute, wo man den Eindruck hat, die sind evangelistisch begabt. Ich kenne solche Menschen, die sind erstaunlich. Und das sind die Menschen, auf die oft diejenigen aufschauen, die sogenannten Andreasse. Das sind die Menschen, die eben sagen, die können das doch immer so gut. Was kann ich denn schon mit meiner kleinen Art? Was kann ich schon erreichen? Ich kann doch gar nicht vor so vielen Menschen sprechen. Und oft empfinden die Andreasse, dass ihre Art des Evangelisierens gar nicht so gut ist. Eher sogar eine schlechtere Art. Aber genau das ist nicht der Fall. Wenn es deine Gabe ist, über Jahre Menschen zu begleiten, dann mach genau das. Leb die Beziehung zu deinem Mitmenschen. Versuch die Menschen immer wieder zu Veranstaltungen auch einzuladen, mitzunehmen, hinzubringen, wo sie Gottes Wort hören. Denn es ist oft so, wenn die Andreasse die Menschen nicht zu den Petrusen führen, dann werden die auch nicht Christen, weil da eben keiner ist. Und außerdem hat in Gottes Augen einer genauso viel Wert wie eben gleich 3000. In Lukas 15 heißt es, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und außerdem hat die Entscheidung des Andreas auch eine ungeheure Tragweite. Denn hätte Andreas den Petrus nicht zu Jesus geführt, dann wäre Petrus vielleicht nie ein Jünger geworden. Und deswegen ist die Frucht des Dienstes von Petrus letztlich auch die Frucht von Andreas, von seinem persönlichen Zeugnis, von seinem Art, mit Menschen umzugehen und hier in dem Fall sein Bruder. Ein Beispiel dafür. Wer von euch kennt Edward Kimball? Höchstwahrscheinlich bleiben jetzt alle Hände unten. Sein Name ist nämlich nur eine Fußnote in den Annalen der Kirchengeschichte. Es heißt nämlich, er war der Sonntagsschullehrer, der Dwight Lyman Moody zu Christus führte. Und Moody, das war ein Erweckungsprediger, der lebte von 1837 bis 1899. Und der war in Amerika aktiv und hat ganz, ganz viele Menschen zu Jesus geführt. Und Edward Kimball, der Sonntagsschullehrer, der war kein Petrus, sondern eher ein Andreas, ein schüchterner, leiser sprechender Mann. Und über ihn heißt es, habe ich eine Geschichte gefunden, auf dem Weg zum Schuhgeschäft, wo Moody arbeitete, hatte er Angst und fragte sich, ob er den Mut aufbringen würde, den 19-jährigen jungen Mann mit dem Evangelium zu konfrontieren. Zu jener Zeit war Moody recht ungehobelt, ein Analphabet. Und der Gedanke, mit ihm ein Gespräch über Christus zu führen, ließ Kimball erzittern. Kimball bezeichnete seine Worte als schlaff, doch es reichte, damit Moody sein ganzes Leben an Jesus übergab. Moody wurde dann ein großer Evangelist in Amerika und in England mit großen Auswirkungen. Zehntausende bekehrten sich durch seinen Dienst, unter anderem ein Pioniermissionar mit Namen C.T. Studd und ein bekannter Evangelist Wilbur Chapman. Später gründete Moody eine Bibelschule, wo viele für das Reich Gottes ausgebildet wurden. Dieser Dienst dieses einen Menschen, der war so wichtig. Dieser eine Mensch hat ihn zu Christus geführt und das hatte Auswirkungen. Und leider ist es oft so, dass viel zu viele Christen meinen, dass Evangelisieren gar nicht in ihren Verantwortungsbereich, in den Gabenbereich liegt. Dass viele von ihnen nicht sprechen können oder Führungseigenschaften besitzen. Andreas beweist uns das Gegenteil. Seid da, wo ihr tätig seid, im Kleinen, im Großen, treu. Und macht das, was Gott euch aufs Herz legt. Bringt die Menschen zu den Petrussen. Bringt die Menschen in die Veranstaltung, wo sie von Jesus hören. Und habt eine Beziehung zu den Menschen. Denn das ist dann eben in dem Moment eure Stärke. Und sie ist genauso wichtig wie die Stärke des Petrus, genauso Andreas. Andreas erkannte den Wert des Einzelnen. Andreas erkannte aber auch den Wert unscheinbarer Gaben. Da heißt es in Johannes 6, in folgende: Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekommt. Da spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus sprach: Lass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch die Fische, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, mit denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Auch wieder die Frage: Was hat dieser Text mit Andreas zu tun? Andreas, der kennt den Wert der unscheinbaren Gaben, so habe ich das genannt. Die Jünger werden aufgefordert, 5000 Männer, und da waren noch einige Frauen und Kinder höchstwahrscheinlich dabei, die da nicht aufgezählt waren, die sollte er satt machen. Gebt ihr ihnen zu essen, so heißt es in einem Paralleltext, in einem anderen Evangelium. Und die Jünger sind in dem Moment überfordert. Hier im Johannesevangelium wird Philippus gefragt, wo sie das Brot kaufen sollten. Und Jesus macht eigentlich deutlich, dass er die Menschen jetzt satt machen möchte, dass er seine Jünger prüfen will. Und Philippus, der Geschäftsmann, überschlägt die Finanzen, kam zu dem Ergebnis, dass sie nur 200 Silbergroschen zur Verfügung hatten. Und das reicht nicht. Ein Silbergroschen war zwar der Tageslohn eines Arbeiters und 200 Groschen war der Lohn für also 8 Monate ungefähr. Das war schon eine ganze Menge, aber es reicht nicht, um 5000 Menschen, Männer und mehr satt zu machen. Außerdem, welche Bäcker hatten denn überhaupt Brot für so viele Leute? Da wäre logistisch auch schon ein großes Problem. Stellt euch vor, beim Frauenfrühstück waren es nicht nur 70, 80, sondern es waren 5000 Frauen und ihr geht zum Bäcker und sagt, ihr würdet jetzt gern Brötchen für die haben, unangekündigt. Da wird der Bäcker hier in Mornshausen wahrscheinlich ganz schön ins Schwimmen kommen. Philippus hat angesichts der Probleme resigniert. Er und die anderen Jünger, die wussten nicht weiter. Aber einer hat einen kühlen Kopf bewahrt. Er brachte wieder einmal jemanden zu Jesus, den Jungen mit Broten und den Fischen. Natürlich wusste Andreas, dass die Menge am Brot und Fisch nicht ausreicht, um die Menschen satt zu machen. Aber Andreas wusste auch, dass wenn Jesus ihnen einen Auftrag gibt, dass er dafür sorgen wird, dass das funktioniert. Er wusste das und hat die einzige Lebensmittelquelle aufgetan und brachte sie zu Jesus. Er verstand wohl, dass in den Händen von Jesus keine Gabe unbedeutend ist. Er wusste, dass er Jesus Zeit nicht vergeudete, als er ihm eine geringfügige Gabe übergab. Letztlich ist es so, nicht die Größe der Gabe zählt, sondern vielmehr die Größe des Gottes, dem sie gebracht wird. Und so bereitet letztlich auch Andreas mit dieses Wunder vor. Natürlich hätte Jesus selbst ohne Brot und Fische irgendwie die Menschen satt bekommen. Er hätte das auch geschafft. Aber Jesus benutzt doch uns und unsere Gaben und Fähigkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Er macht aus unserem Wenigen Großes. Und Andreas hat den Wert eines unscheinbarer Gaben erkannt. Er ist treu vorwärts gegangen, um an das Ziel zu kommen. Und Gott macht Großes daraus. Gott kann auch aus wenig viel machen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Ich erinnere an die Geschichte von den Menschen, die die Talente, die das Geld übertragen bekommen haben. Da gab es zwei, die haben aus ihren Talenten das Doppelte gemacht, weil sie sich letztlich auch ihm anvertraut haben. Und die Frage an uns, was kannst du ihm geben? Wo will dich Gott gebrauchen? Und damit meine ich jetzt nicht Geldgaben, sondern eben auch die Gaben, die uns beschäftigen. Und Andreas, der kannte auch den Wert des unauffälligen Dienens. Wir haben ja schon jetzt gemerkt, dass er im Schatten seines Bruders stand, dass er damit aber gut klargekommen ist und dass die Position als zweiter Bruder im Hintergrund leben konnte, ohne Probleme. Und er hat im Hintergrund nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet und gedient. Er erkannte darin ebenfalls einen Wert. Dazu ein paar Verse aus Johannes 12, 20 bis 22. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagte zu ihm: Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus. Die Nichtjuden wollten Jesus kennenlernen. Sie kamen aus nichtjüdischen Völkern, die den einen Gott Israels dann doch auch verehrten und sich untereinander auf Griechisch verständigten. Und diese Menschen, die erkennen in Jesus Christus jemand Besonderen. Sie gehen auf einen Jünger zu und möchten gerne zu Jesus. Und hier wieder Philippus. Und sie sagen, wir wollen Jesus kennenlernen. Und interessanterweise traut sich scheinbar Philippus nicht, die Juden alleine zu Jesus zu bringen. Vielleicht war er auch einer, der schüchtern war. Oder er hatte Angst davor, vor Jesus einen Fehler zu machen. Oder er war sich nicht über die richtige Vorgehensweise im Klaren. Deshalb hat er sich entschieden, mit den Juden zu Philippus zu Andreas zu gehen. Einer, der vielleicht darin schon Erfahrung hat, weil er eben schon mehrmals Menschen zu Jesus gebracht hat. Und vielleicht war sich Philippus auch nicht der Worte bewusst aus Johannes 6. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Andreas scheinbar kannte diese Worte. Da er es so häufig tat, hatte er vielleicht auch eine gewisse Sicherheit und Gelassenheit entwickelt, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und anscheinend kannte er Jesus gut genug und fühlte sich bei dieser Aufgabe nicht unwohl. Wie schon gesagt, in Johannes 1 brachte er Petrus zu Jesus, in Johannes 6 den Jungen und jetzt die Nichtjuden. Ja, er wurde eigentlich zum ersten Missionar innerhalb der Familie und auch für Ausländer. Und er und Philippus machten das gemeinsam. Finde ich auch noch faszinierend, dass er nicht einfach sagt, hier so, danke, dass du sie mir bringst, dann gehe ich jetzt damit zu Jesus. Sondern es scheint wirklich so, dass dieser Andreas dann Philippus mitnimmt. Heute würden wir vom Multiplikator sprechen. Er zeigt ihm, wie man es richtig macht und geht mit ihm einen Weg. Geht mit ihm und den Juden zu Jesus, damit er auch lernt, wie das geht. Andreas will nicht die erste Geige spielen. Er strebt nicht nach Ehre. Und Andreas ist ein Bild für Menschen, die im Stillen arbeiten, die nicht erwarten, dass man ihnen dankt. Und das ist auch keine Masche, sondern eine Herzenshaltung. Andreas war nie eine eindrucksvolle Säule wie Petrus, Jakobus und Johannes. Er war eher ein demütiger Stein. Er unterstützte lieber die anderen in ihrem Dienst und wirkte im Hintergrund. Und wann erkennt man oft den Dienst dieser Menschen? Meistens dann, wenn sie nicht mehr da sind. Ihr Wirken ist im Verborgenen und wird dann gemerkt, wenn sie es irgendwie nicht mehr tun können. Und wir alle kennen auch solche Menschen. Andreas Beispiel zeigt uns, dass es oft die kleinen Dinge sind, die einen effektiven Dienst ausmachen. Die kleinen Dinge, die vielleicht auch die brauchen, die vorne stehen und die frontal Menschen zu Jesus führen möchten. Aber es braucht eben die Menschen, die die anderen zu Jesus bringen oder zu Petrus oder eben zu den Menschen, die vorne stehen. Und Gott freut sich über solche Dinge. Gott freut sich über das unauffällige Dienen. Und deswegen ist zum Beispiel Dienen auch ein Teil der Gaben. Deswegen ist Evangelisation ein Teil der Gaben. Deshalb gibt es ganz viele verschiedene Gaben. Und deswegen lohnt es sich eben, das, was wir machen, auch einen Blick auf unsere Gaben zu werfen, um herauszufinden, was wir denn für Gaben haben. Und ich hoffe, dass ihr euch irgendwo an einem dieser Punkte auch einreihen könnt. Wenn ihr merkt, eigentlich bin ich auch so einer. Eigentlich bin ich auch ein Andreas. Dann hoffe ich, dass ihr dieses einfach auch als wert erachtet und jetzt vorwärts geht und sagt, ja, das will ich so machen und das will ich weitermachen. Und wir wollen gemeinsam am Ziel arbeiten, dass die Menschen um uns herum, die Menschen hier in Monshausen, in Gladenbach, Jesus Christus kennenlernen. So, dass hier wir eben wachsen dürfen, dass wir Menschen erreichen, dass Gottes Reich gebaut wird. Das ist unser Wunsch. Und dazu lädt uns Gott ein. Das ist ja auch letztlich sein ureigenster Auftrag, dass wir hinausgehen und Menschen erreichen. Jeder so, wie er das kann. Zum Schluss noch, Andreas war ein Jünger. Er war auch nie einer, der nach vorne gedrängt ist. Auch sein Sterben war letztlich so, dass er zurückhaltend war. Er ist dann irgendwann gekreuzigt worden durch einen römischen Feldherrn, weil er dessen Frau zu Christus geführt hat. Und das war wohl kein Kreuz, so wie wir es hier haben, sondern wohl ein X-Kreuz. Daher kommt wahrscheinlich, fällt mir gerade auf, auch das Stichwort Andreas-Kreuz. Und er war nie der im Vordergrund. Andere Jünger, die haben ja dann auch Gemeinden geleitet hinterher und haben Christus so verkündet, Andreas immer eher im Hintergrund. Das einfach noch als Information, um den Sack zuzubinden. Gott ist am Werk und wir dürfen dran teilhaben. Was für ein Geschenk. Amen. Ich bete mit uns. Und Jesus, danke, dass es Andreas gibt und dass es Petrus gibt und viele andere auch. Danke, dass du die einzelnen Menschen gebrauchst mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Und nicht, dass wir alle so werden müssen wie Petrus, alle so werden müssen wie Andreas, sondern dass du uns begabst und jedem auch dann ja, mit jedem den Weg gehst. Und wir sind als Gemeinde am Suchen, himmlischer Vater. Wir kennen viel, wir wissen viel und wir wissen auch, wo unsere Stärken liegen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns zeigst, jedem Einzelnen zeigst, wo die Gaben sind, die du gerne auch möchtest, dass wir sie nutzen. Wir möchten dich bitten, dass du uns beauftragst, dass wir den Auftrag wahrnehmen und dass dann jeder auch in seine Aufgabe ja, aufgehen kann, nachfolgen kann dir. Danke, Jesus, dass du dich darüber freust, wenn wir uns damit beschäftigen, aber vor allem dann auch, wenn wir sie leben. Und so danken wir dir, dass du uns reich beschenkst. Und danken dir für Andreas, der uns doch auch einfach viele gute ja, Gedanken mit auf den Weg gegeben hat. Danke dir dafür. Amen.